Medikamententests sind unser Tagesthema heute bei D-Radio Wissen und die Geschichte der Medikamententests, die ist lang. Sklaven, Gefangene oder einfach nur verzweifelte Kranke, die wurden zur Teilnahme an Tests gezwungen. Die Folgen für sie waren oft nicht absehbar und das über Jahrhunderte. Erst nach den menschenverachtenden medizinischen Versuchen in der NS-Zeit wurden ethische Standards für Tests mit Menschen erlassen. Und zwar 1964 mit der Deklaration von Helsinki. Ich habe heute Morgen mit dem Medizinhistoriker Volker Hess von der Charité Berlin gesprochen und wollte von ihm wissen, ob vor 1964, also vor dieser Deklaration, jeder Medikamente getestet hat, wie er wollte.
So kann man das nicht sagen. Erstens ist das nicht die erste ethische Deklaration. Der sogenannte Nürnberg-Code oder die Präambel der Urteilssprüche in Nürnberg, in den Nürnberger Ärzteprozessen, umfasst bereits zentrale ethische Kodizes, die dann in der Deklaration von Helsinki aufgenommen und weiter ausgearbeitet werden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es im Laufe der Geschichte ein Grundverständnis gibt in der Medizin, in der jeweiligen Gesellschaft, was man machen darf und was man nicht machen darf.
Wann wird denn das erste Mal von Medikamententests gesprochen in der Menschheitsgeschichte? Wann gibt es die ersten Erwähnungen davon?
Letztendlich ist jede Behandlung ein Versuch.
Das heißt, seitdem Menschen behandelt werden medizinisch, wird auch medizinisch getestet eigentlich, wenn man streng ist nach Definition.
Wenn man streng ist, ja, denn die Beobachtungen fließen natürlich wieder ein in das medizinische Wissen und werden weiterverwendet. Also in diesem Sinne ist die Anwendung von Medikamenten, die Beobachtung deren Wirkung und die Dokumentation dieser Wirkung ein zentrales Element einer sich wissenschaftlich verstehenden Medizin, wenn Sie so wollen, seitdem es eine wissenschaftliche Medizin gibt, von Mesopotamien über das alte Griechenland bis in die frühe Neuzeit und Gegenwart hinein.
Wenn wir jetzt ein bisschen weniger streng sind.
Wir verstehen ja heute unter einem Versuch nicht die Einzelfallbeobachtung, sondern eine serielle Beobachtung. Das heißt, die Gabe von Medikamenten unter mehr oder weniger kontrollierten Bedingungen an eine Gruppe von Kranken, von Patienten. Diese Form des klinischen Versuchs ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt.
Wer musste für solche Tests dann herhalten?
Wie immer nicht die wohlhabenden und reichen Patienten, sondern wie in einem dieser berühmten Versuche des britischen Chirurgen Lind, die Insassen von Krankenhäusern, Hospitälern, in den USA sehr lange Gefängnisinsassen, also in der Regel Menschen, die sich leicht unter standardisierbaren Bedingungen beobachten lassen. Um das mal so vorsichtig zu sagen.
Mhm. Beliebtes Motiv, gerade in Filmen und Büchern, ist ja der Wissenschaftler im Selbstversuch. Gab es den auch in der Historie?
Aber sicher. Also den gab es. Der Selbstversuch ist ein zentrales Element der wissenschaftlichen Methode. Und es wird auch heute, denke ich, kein Versuch durchgeführt, der nicht vorher von den beteiligten Wissenschaftlern in irgendeiner Weise ausprobiert wird.
Lassen Sie uns vielleicht mal durch die Geschichte gehen. Sie haben gerade gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, war es 1800 irgendwas oder war es Mitte des 18. Jahrhunderts?
Auf jeden Fall Mitte des 18. Jahrhunderts.
Mitte des 18. Jahrhunderts. Da ist es richtig losgegangen. Wie sah ein medizinischer Test damals aus?
Richtig losgegangen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es gibt dort vereinzelt Ärzte oder sagen wir besser Chirurgen, die, weil sie in der medizinischen Community dieser Zeit nicht das gleiche Ansehen genießen wie beispielsweise ein Arzt des Royal College, dann auf solche Mittel der Beweisführung zurückgreifen. Und das ist dieser berühmte Versuch von James Lind, der die Seeleute auf dem Schiff, das er betreut, mit Zitronensaft behandelt gegen Skorbut und feststellt, er teilt zwei Gruppen ein, 15, 20 Seeleute in jeder Gruppe, behandelt die eine mit Zitronensaft, die andere nicht und stellt fest, dass Skorbut dadurch verschwindet. Das ist einer der ersten publizierten, bekannt gewordenen Versuche. Also keine ausgefeilten mathematischen Kalküle, die nach dem Zweiten Weltkrieg erst eingeführt werden.
Wie haben sich die Tests in der NS-Zeit verändert, sodass man danach zu dem Entschluss kam, nach dem Zweiten Weltkrieg, es muss sich was ändern, wir müssen ethische Standards einführen?
Wir reden die ganze Zeit von einem Heilversuch. Der Unterschied zwischen dem Menschenexperiment liegt ja darin, dass der Proband im Heilversuch vom Versuch profitieren kann. Das heißt, es ist ein Kranker, der teilnimmt, weil er hofft, dass er durch das ausprobierte Medikament einen Benefit hat. Mhm. Davon müssen wir strikt unterscheiden, den Menschenversuch, wie beispielsweise im KZ während des Nationalsozialismus, wo die Probanden beim besten Willen keinen Benefit durch die eingesetzten Medikamente oder eingesetzten chirurgischen oder anderen medizinischen Verfahren bekommen haben.
Das heißt, es muss die Möglichkeit bestehen, dass der Proband von diesem medizinischen Versuch profitieren kann.
Nochmal, der Nürnberger Code, genauso auch wie die Deklaration von Helsinki, räumt ein, dass es auch natürlich Menschenversuche geben muss. Mhm. Dafür aber braucht es die Einwilligung des Patienten, die Möglichkeit, dass der Versuchsleiter den klinischen Versuch abbricht oder das Experiment abbricht. Also da gibt es eine Reihe von Kriterien.
Seit der Deklaration von Helsinki, seit 1964, ist seitdem alles gut?
Wir leben in einer Welt in ständiger Aushandlungen. Natürlich setzt eine Deklaration wie die von Helsinki neue normative Richtlinien, die dann in der Praxis wieder ausgehandelt werden. Ob tatsächlich die Deklaration in Helsinki zu einer umgehenden Verhaltensänderung im Krankenhaus oder unter den beteiligten Ärzten geführt hat, das ist eine Frage, mit der werden sich Historiker vielleicht in 50 Jahren beschäftigen. Und wir wissen alle, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
Der Medizinhistoriker Volker Hess über die Geschichte der Medikamententests. Und was dann die Historiker in 50 Jahren über die Zeit nach der Helsinki-Deklaration sagen, das hören Sie ganz bestimmt hier bei D-Radio Wissen. Vielleicht nicht über DAB+, aber bestimmt über irgendein anderes Übertragungsmedium der Zukunft.